Bitte nehmt doch eure Bibeln zur Hand und schlagt den 5. Psalm auf. Psalm Nummer 5. Lasst uns gemeinsam den 5. Psalm lesen. Das ist das heilige und unfehlbare, von Gott inspirierte Wort. Dem Vorsänger mit Flötenspiel, ein Psalm Davids. Vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen. Höre auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott, denn zu dir will ich beten. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, in der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hast alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempelgewand, in Ehrfurcht vor dir. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne deinen Weg vor mir. Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges, ihr Inneres ist voll Bosheit, ihr Rachen ein offenes Grab, mit ihren Zungen heuchen sie. Sprich sie schuldig, o Gott, lass sie fallen durch ihre Anschläge, verstoß sie um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie haben sich gegen dich empört. Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen, ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen. Und fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten. Du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wie wir noch einmal vor deine Schrift treten, wie wir den großen König noch einmal vor Augen fassen und dieses Gebet lesen, bitten wir, dass du auf uns eingehst, dass du uns Kraft schenkst in unserer Andachtzeit, dass wir Menschen sind, die richtig beten können, biblisch beten, deinem Wesen nachbeten. Wir bitten all dies in Jesu herrlichen Namen. Amen. Das Gebet sollte zwei Ziele haben. Das erste ist, Gott zu ehren, und das zweite, das Volk Gottes zu trösten. Doch so oft merke ich, obwohl sie annehmbar vor Gott sind, kommen sie trotzdem zu kurz in den anderen zwei Hauptpunkten, wie wir es gerade eben besprochen haben. Klar tut der Geist Gottes unsere Schwäche zur Hilfe kommen und unsere Gebete vor dem Herrn heiligen. Denn wie oft ist es der Fall, dass wir durch Probleme und Schmerzen und Anfechtungen durchbeten, als dass wir ganz spezifisch das Wesen Gottes beten, den wir anbeten. Das Gebet ist für den Christ eine direkte Gemeinschaft, eine Konversation mit Gott selbst. So wie ein Kind zu einem Vater rennt und die Gemeinschaft und die Zweisamkeit mit seinem Vater genießt oder auch sich dort behütet fühlt. So finden wir auch hier den David im Psalm 5. Hier haben wir eine Aufzeichnung einer der Gebete des Morgens, wenn er aufsteht. Und was passiert da bei ihm? Er leidet durch die Anfechtungen, die er von Seiten seiner Feinde empfängt. Und klar, in dem Leben von David, da wissen wir, dass er viele Feinde kannte. Sein erster Feind, wer war das? Der Riese Goliath. Und dann noch ein Feind. Saul, sein König. Er selbst wurde von Gott gesalbt und er wollte David töten. Dann gab es auch noch Feinde unter den Philistern. Er hat selbst Feinde gehabt, als er eingesetzt wurde als König, als er gesalbt war und als er an die Macht kam. und auch als Prophet Gottes. David weiß, wie es ist, Feinde zu haben. Er weiß, wie es ist, wenn man von schmerzhaften, schlimmen Anfechtungen konfrontiert wird. In diesem Psalm haben wir eine Entwicklung, die in dem Gebet immer weiter fortschreitet. Es sind wie eine Art Strophen, kann man sagen, oder Themenabschnitte, Gedankenabschnitte. Man hat auch in den anderen Psalmen immer wieder Themen, die dann etwas später aufgegriffen werden oder die darauf aufbauen oder ergänzen. Und was Ähnliches haben wir auch hier. Natürlich werden wir jetzt nicht ins kleinste Detail gehen, aber es ist wichtig zu wissen, dass es da eine Ordnung gibt. Hier werden wir belehrt, wie wir unsere Gebete ordnen sollen und was in unsere Gebete hinein sollen und wie wir dieses Gebet auch in diesem Gebet wachsen können. Wir sehen auch, dass David als erstes das Wesen Gottes betet, die Eigenschaften Gottes. Und dann übergibt er seine Probleme Gott selbst, im Lichte dessen, wer er ist. Er ehrt Gott und empfängt Trost von Gott im Gebet. Die drei Attribute, auf die dieses Gebet basieren, also die Attribute Gottes, sind einmal, ich glaube, die Gerechtigkeit war das zweite die Heiligkeit Gottes und drittens die Gnade Gottes. Nee, das erste ist die Souveränität Gottes, das zweite die Heiligkeit Gottes und drittens die Gnade Gottes. Er fängt also mit der Souveränität Gottes an und bittet Gott, dass er auf sein Flehen hört und auf sein Rufen. Vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen. Hier hat er wieder das Wort Jahwe benutzt. Vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen. Das Wort Seufzen ist sehr kompliziert. Und manchmal wird das mit Seufzen übersetzt. Manchmal heißt es auch die innersten Gedanken. Und manchmal auch die Dinge, die man mit Wort nicht aussprechen kann. Die unaussprechbaren Dinge. Das offenbart das Herz von David in seiner Situation. Und das ist nämlich Folgendes. David glaubt, dass sein Gott dass Gott seine innersten Gedanken, die Dinge, die er nicht aussprechen kann, Dinge, die ihm schwerfallen zu äußern, dass Gott das hören kann in seinen Gebeten. Er glaubt, dass Gott ihn hören kann und dass er das auch entschlüsseln kann, wo David Probleme hat, auszudrücken. Und ich möchte euch da fragen, wart ihr auch mal in dieser Situation, wenn ihr Probleme habt im Gebet, eine Situation, die euch sehr, sehr schwerfällt? Sei es nun die Anfechtung eines Feindes, weiß auch nicht, wer jetzt hier seine Hand hält und sagt, oh ja, hey, hier, ich habe Feinde. Vielleicht auch Dinge, die dir sehr schwer auf dem Herzen liegen. Dass du dich dann letztendlich auf die Knie begibst und sagst, oh Herr, ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. So geht es David. Er wird hier schwer verfolgt, doch er glaubt in die Allgegenwärtigkeit Gottes und die Allweisheit Gottes und die Allmacht Gottes. Er glaubt, dass Gott ihn hören kann. Und wie er hier diese Eigenschaft Gottes ergreift, so bezeugt er, dass Gott gerechterweise über alles, alles jederzeit herrscht. Er glaubt nicht, dass Gott viel zu hoch ist und er zu niedrig ist. Er glaubt auch nicht, dass Gott meint, dass seine Anliegen viel zu klein seien, dass er sich nicht darum scheren sollte. Er beginnt in der Person und im Wesen Gottes. Da startet sein Gebet. Und das ist ein bisschen anders, nicht wahr? Zu dem, wo wir uns finden im Gebet. Es ist ein Bezeugen der Schwachheit. Und wenn wir ehrlich sind, dann würden wir mit Sicherheit sagen, ich babble, ich blubbere daher im Gebet. Oft gehe ich einfach nur zu den Schmerzen und Anfechtungen, anstelle von der Person, also dem Wesen Gottes, wer er ist. Das ist die Theologie Davids und sie hilft ihm, auch zu beten. Und dann gehen wir weiter in Vers 2. Oder im Deutschen dann natürlich in Vers 3. Höre auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott. Ganz egal, was ihm auf dem Herzen liegt. Er zählt es noch nicht auf, sondern bittet, dass der Herr doch sein Gebet erhört. Und das, was als nächstes kommt, das offenbart eine Wahrheit über Gott, auf die er so sehr hart, auf die er so sehr besteht, an die er sich klammert. Und das treibt ihn auch ins Gebet. Dort heißt es: Mein König und mein Gott, höre auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott, denn zu dir will ich beten. Seht ihr, David in Vers 3 begibt sich in die Position, wo er Gott noch einmal erblicken möchte. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, ich bin nicht derjenige, das hier betet, auch nicht eines der kleinen Kinder hier, auch nicht du, sondern der König David. Er ist nicht ein Niemand, der Gesalbte Gottes, erwählt von Gott als König über das Volk Gottes. Wem so, muss er Rechenschaft ablegen in seinem Königreich? Niemandem von menschlicher Position her gesehen. Außer Gott natürlich. Und da sehen wir seine Demut im Gebet. Und sie fließt wie ein Berg herab. Basierend auf dem Wesen Gottes, auf der Eigenschaft Gottes, dass er souverän ist über alle Menschen. Ganz egal, ob in hohen oder niedrigen Positionen. Egal in welchem Ort, an welchem Platz in der Welt und auch egal zu welcher Zeit. Er glaubt, dass Gott alles unter Kontrolle hat, auf ewig. Und wenn wir über die Souveränität Gottes reden, dann sagen wir etwas ganz Explizites über Gott, nämlich, dass er herrscht. Es ist nicht nur Souveränität allgemein, dass man Macht hat und sie zum Ausdruck bringt, sondern dass er der Souverän ist, ein Herrscher ist, ein König ist. Jemand, der Autorität hat, Königreich. Und die Idee Davids von seinem Gott ist, dass sein König alles in der Und David blickt auf diese Wahrheit im Gebet. Wenn er glaubt, dass sein Gott König ist, der Souveräne ist, er glaubt, dass sein Gott ihn verteidigt, nach ihm schaut, für ihn sorgt, dass sein Gott ihm Trost schenkt inmitten seiner Trauer, wenn er verwirrt ist, ängstlich ist, bedrängt wird. Und er glaubt, dass sein Gott für ihn sorgt. Er glaubt an den Souveränen und das ist was, was ein guter Souverän auch tut. Ich denke, heute wohnen oder leben wir in einer Gesellschaft, die so weit entfernt ist von einem Souverän, dass wir nicht wissen, was es bedeutet, einen König über sich zu haben. Da kann es sein, dass unsere Sicht etwas verschwommen ist. Denn heutzutage haben wir Leute, die Repräsentanten sind, die man eben wählt und dann haben sie ein paar Aufgaben und dienen dem Volk und dies und jenes. Doch ein König, er dient nicht dem Volk, sondern sein Volk soll ihm dienen. Das ist, was ein Königtum ist. Und so haben wir einen Gott, der König ist und er bietet allen an, die sein sind, dass er sie bewahrt, behütet, beschützt, sie versorgt und für sie da ist, aus freien Stücken, weil er ein König ist. David erkennt auch, dass Gott all seine Augenblicke, seine Momente seines Lebens kennt, seine Vergangenheit, alles, was jemals geschah. Da kann David nicht einmal die Oberfläche kratzen in den Tiefen der Souveränität und Allmacht und Allweisheit Gottes. Und dann macht er weiter in Vers 4. Und da gibt er uns ein paar Worte der Gewissheit, um uns zu vergewissern. Herr, noch einmal, Jahwe, der Bundesname Gottes, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl sein, um Ausschau zu halten. Oder auch in einer anderen Übersetzung, in der Frühe werde ich dir meine Bitte vorstellen, dir ein Opfer zu rüsten. Er ist sich gewiss, dass Gott sein Gebet hört, dass er ihm auch seine Aufmerksamkeit schenkt und dass er auf sein Gebet auch Erhörung schenkt. Und was macht er nämlich am Ende von Vers 4? Er blickt auf, er wartet, er weiß, Gott wird etwas tun. Er erwartet es und er wird ergriffen von der Wahrheit und der souveränen Gnade und Barmherzigkeit, Macht und Herrlichkeit seines Gottes und seines Königs. Könnt ihr hier schon denn die Ordnung sehen? David wird erfüllt, wie er die Attribute Gottes noch einmal erblickt. Er betet Gott noch einmal zu Gott, dass Gott der Standard alles Schönen, allem Gerechten, allem Herrlichen ist. Und wir müssen ganz klar verstehen, dass Gott sich in sich selbst erfreut. Er ist der einzige Gerechte, Rechtschaffende in aller Schöpfung. Und das ist gut. Wenn Gott nämlich sich nicht in sich selbst erfreuen würde, dann könnte er sich in nichts erfreuen, denn er selbst ist Gott. Und wenn David so betet, dann ehrt er Gott. Der erste Zweck des Gebetes ist nämlich, Gott zu ehren. So als würde er dem Herrn einen Spiegel vorzeigen. König David. Er kommt zu Gott wie ein Kind. In Zeiten von großer Not. Doch könnt ihr auch sehen, dass David Trost empfängt von Gott im Gebet. David kommt noch nicht zu seinen Problemen, doch er kommt als allererstes zu der Gewissheit, dass Gott seine Probleme lösen kann. Er kommt zu Gott und er geht zuerst zu Gott, bevor er über seine Schwierigkeiten, Leiden und Anfechtungen nachdenkt. Und wie viel mehr Ermutigung können wir da ergreifen, erfassen? Gebet, was richtig geordnet ist, tut dies alle Zeit, dass Gott geehrt wird, dass sein Volk getröstet wird, eingedenk dessen, wer Gott ist. Das ist eine Sache, die ihr von dieser Passage mitnehmen solltet, aus dem Psalm Nummer 5. Es gibt mehr im Gebet, als einfach nur das Äußern von Stress und von Hilferufen. Das ist nicht nur ein Mantra, das man einfach wiederholt, sondern hier kommt ein Kind zu seinem Vater, um gesegnet zu werden, um Gnade zu empfangen. In den Versen 4 bis 6, da kommen wir zu dem zweiten Gedankenabschnitt, nämlich die Heiligkeit Gottes. Gedenkt, die in der Lage, in der David jetzt hier ist, obwohl es nicht aufgezählt wird, so können wir nicht sagen, was für Situation es genau gewesen ist. Doch wir wissen, dass er von seinen Feinden bedrängt wird. Und wenn ihr diesen Abschnitt durchlest, dann könnt ihr mit Sicherheit gute Tipps abgeben. Nämlich, dass jemand ihn verleugnet, dass ihn verbal angreift, dass sein Name in den Schmutz gezogen wird. Und basierend darauf betet David diese vier Verse. Und ich bin einfach wie aus den Socken gehauen. Denn es sieht nicht so aus wie meine Gebete, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn du ehrlich bist, dann kannst du auch dein eigenes Gebetsleben noch einmal prüfen und dich selbst fragen, wie handle ich in Situationen, in denen ich Schmerzen habe, wo ich durch etwas Schwieriges durch muss. David rennt nicht zum Problem, sondern zu der Person, die eine Antwort auf sein Problem hat. Und er gedenkt an das Wesen Gottes. Lest mit mir noch einmal gemeinsam. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen, du hast alle Übeltäter. Vers 7. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. In den Versen 4 bis 6 haben wir drei fortlaufende Argumente. Da geht es um die Dinge, die Gott nicht gefallen. Und die Tatsache ist, dass diese negativen Dinge herausfließen auf dem heiligen Wesen Gottes, denn er ist ein guter, heiliger Gott, dass er der Standard ist, all dessen, was gut ist, dass er wahres Licht ist. Er ist jemand, wo Bosheit und Verkehrtheit keinen Platz findet. Und so wie ich heute Morgen erst erwähnt habe, wie der Prophet eine Vision von Gott erkannt hatte und da auf dem Boden liegt und spricht: Wehe mir, denn ich bin unvollkommen. Und ich lebe inmitten von Menschen, die unreine Lippen haben. Der Gott der Schrift ist heilig. Selbst die heiligsten Leute in der Vergangenheit, selbst Propheten, selbst Engel, die das Wort verkündigten durch Gottes Volk, den heiligen Gott offenbarten. Dass das Heiligste getrennt von Christus, oder dass selbst die Engel, sie sich fürchteten in der Gegenwart Gottes und sie die Größe und Macht Gottes bewunderten und davor erzitterten. Das haben wir bei David. Er besucht das Wesen Gottes. Das ist ein Gott, der sich an heiligen Dingen erfreut. Dinge, die gerecht sind, die rechtschaffen sind. Der Gott, der auch die richtet. Da haben wir einen Mann, der sein Leben ausrichtet auf den Satzungen Gottes, auf das, was Gott erfreut, den Standard der Gerechtigkeit. Und das sind die Dinge, über die er Tag und Nacht nachsinnt. Und das hat einen Einfluss auf ihn, nicht wahr? Dieser Mensch ist glückselig, das lesen wir doch in der Bibel. Das ist ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen und Frucht bringt zur rechten Zeit und seine Blätter nicht verwelken, doch die Boshaften, sie sind nicht so. Sie sind wie der Spreu, den der Wind hin und her weht. Sie können nicht bestehen in der Versammlung der Heiligen. Es ist eine Sache des Tages und der Nacht. Es ist ein Kontrast. Und das alles basiert auf dem heiligen Wesen Gottes. Darüber sinnt David nach im Gebet. Eine Sache, die ich noch sagen möchte: Wir haben schon mal über den Kontext geredet und ja, klar, wir sind uns dessen bewusst, doch worüber David hier selber nachdenkt, sind Wahrheiten, die in jedem Kontext wahr sind. Sei es in dem Leben von David oder in unserem Leben oder auch in der Vergangenheit, also in der Geschichte. Das sind Dinge, Wahrheiten über die Person Gottes, die nicht von uns abhängig ist. Dies sind Dinge, die von Gottes Wesen her entspringen. Du magst vielleicht sagen, oh Pastor, das ist irgendwie sehr hochtheologisch und wahrlich, das ist es. Und wieso gedenkt David an dies? Denn der braucht einen Gott, der über all diese Dinge steht. Ein Gott, der herrscht und über alles seine Hand hält, der alles sieht, alles weiß, dessen Herrschaftsgebiet sich über alles erstreckt, dass Gott auch weiß, dass er leidet, dass es ein Gott ist, der in sich selbst absolut unabhängig ist, der ein Gesetz für sich selbst ist, der das Recht hat, die Macht hat, über alles in der Welt zu herrschen. Hier sehen wir auch in dem Text, dass Gott nicht nur hasst, was die Feinde von David ihm antun, sondern dass Gott auch eines Tages diese Leute richten wird. Daher sinnt David auch über diese Sache nach. Denn es ist eine Eigenschaft Gottes, die nicht von uns abhängig ist, sondern dass es eben von Gottes Wesen und Gottes Attribut herfließt. Und das ehrt Gott. Denn da hält man Gott in seiner Herrlichkeit, Heiligkeit. Da erblickt man diese Dinge und zeigt sie Gott noch einmal vor. Und könnt ihr sehen, wo David hierin auch Trost empfängt? Nämlich, dass er nicht allein ist in seinem Leiden. Dass die zeitliche Verfolgungen und Erfahrungen Dinge sind, die eines Tages nicht mehr sein werden. Ein Gott, der selbst mit den Boshaften umgeht, so wie er es für gerecht hält. Der Gott, der rein ist. Der Gott, der David hört. Ein Gott, der die Gebete Davids erhören möchte. Und wie wir dann weitermachen in der Schrift, in den Versen 7 und 8, da haben wir David, wie er noch ein Attribut Gottes betrachtet, nämlich die Gnade Gottes. Und wir haben schon gesehen, wie David Trost empfängt, wie er darüber nachdenkt, wie heilig und gerecht Gott ist. Und nun, im Lichte dieser Tatsachen, sehen wir, wie er süßen Trost empfängt. Nämlich darin, dass er von Gott geliebt wird. Vers 7. Oder in Deutschen Vers 8 natürlich. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt. In Ehrfurcht vor dir, Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um deiner Feinde willen. Ebne deinen Weg vor mir. Als ich über diese Passage nachdachte und darüber nachsinnte, da kann ich wenigstens von mir selbst aus das nicht als Nummer 3 ansehen, also von dem Wesen Gottes und der Attribute Gottes, dass ich das als drittes bete. Doch ich denke, da wurde schon etwas dabei gedacht, dass ich oder auch ihr da einen neuen Schubs in die richtige Richtung braucht. Denn David, er war Opfer von all den Verfluchungen und Anfechtungen seiner Feinde. Und eines der Dinge, von denen ich denke, dass man sie konfrontieren sollte, ist erstens, dass David nach Gerechtigkeit fragt. Er möchte, dass sein Schmerz stoppt, bevor die Heilung beginnt. Ich denke, das ist etwas von dem Grund, wieso David diese Ordnung gewählt hat. Das ist doch Er will als allererstes Gewissheit in der Vorsorge und Gnade Gottes haben. In Vers 8 kommen wir dann zu dem wunderbaren Wort, dass wenn immer ihr das in der Bibel seht, dass ihr wisst, oh, da kommt jetzt ein neuer Gedankenabschnitt. Da heißt es nämlich, ich aber darf durch deine große und so weiter. Und in diesem Vers muss man noch einmal über die Dinge nachdenken. Oder wenn wir auch Epheser Kapitel 2 betrachten. Doch Gott in seiner überfließenden Liebe, mit der er uns geliebt hat. Was haben wir da? Da geht es nur um Gnade. Und Gott, er ist gerecht. Und ganz klar, wenn wir hier über David reden, das ist uns allen bekannt, dass David auch ein Sünder ist. Er hat zwar Gemeinschaft mit Gott, aber er ist immer noch auch ein Mann, der nur auf sich selbst achtet. Er ist sehr boshaft in seinen Gedanken und Worten und Taten. Das, was sein Fleisch vollbringt. Er ist ganz klar kein perfekter Mann. Und auch nicht, es wird auch nicht so perfekt sein, wie sein Sohn sein wird, nämlich in der Person Jesus Christus. Und nachdem er die Heiligkeit Gottes erblickt, erblickt er die Heiligkeit Gottes einem sündigen Mensch gegenüber. Ich aber, so als würde er sagen, ich aber, der Sünder, darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich weiß nicht, ob ihr das Neue Testament so gut kennt. Doch das Wort, was wir hier haben, oder Moment, ja, leider gibt es jetzt den Vers nicht in der, so, der Version oder Übersetzung wie in dem Englischen. Herr, ich leite mich in deine Gerechtigkeit und meine Feinde werden ebne deinen Weg vor mir. Herr, in deiner Gnade, in deiner Liebe, in deiner Vorsorge, in diesen Dingen werde ich in das Haus Gottes eintreten. Es ist die Gnade Gottes. Und David blickt das noch einmal an, als Notwendigkeit. Denn er blickte noch einmal in die Macht und Majestät Gottes, dass wenn irgendjemand von uns das sehen würde oder sehen wollte, da würden wir Heiligkeit sehen, die unsere Unheiligkeit offenbart, dass die Überführung über uns kommen würde, dass er heilig ist und wir nicht. Und dass wir ohne Gnade, ohne Erlösung keine Gemeinschaft mit ihm haben können. Und das ist, was David hier zitiert. Das ist, worauf er blickt hier. Die Liebe Gottes, Chesed. Es ist das Herz Gottes, der Sünder liebt, weil sein Herz das möchte. Und darin hofft David, dass er eintreten wird, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Nicht als Feind vor Gott, sondern als Freund und trotzdem als Sünder. Als es ist der Charakter, das Wesen Gottes, was ihn ergreift. Und so tritt er nicht nur in das Haus Gottes ein, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, so kniet er sich hin, um Gott anzubeten in seinem heiligen Tempel. Der Ort, wo der heilige Gott ist, ein Ort, der geheiligt wurde, dass selbst der Hohepriester Gewänder mit Klingeln tragen müssen, dass sie, wenn sie tot umfallen, in der Lage sind, noch rauszuziehen. David hat in das Gesicht der Gnade Gottes geblickt. Ich liebe in Vers 8, dass wir da ein Gebet haben, das aus dem entspringt, oder in dem Fall Vers 9 in der deutschen Übersetzung. Dort heißt es: Herr, leite mich in deine Gerechtigkeit um unserer Feinde willen. Ebne deinen Weg vor mir. Worum geht es hier im Davids Herzen? Nämlich folgendes. Er sagt: O Herr, ihre Lügen, ihre Intrigen, ihre Flucherei, ihre Verfolgung, O Herr, leite du mich. Hilf mir, ein Wohlgefallen vor dir zu sein, dass dein Herz als erste Stelle kommt und dann mein Herz, meine Worte, meine Handlungen. Herr, leite mich um meiner Feinde willen, um der Bosheit, die sie mir gegenüber tun werden. Denn mein Herz ist dazu geneigt, Sünde mit Sünde zu bekämpfen, anstelle von Gerechtigkeit mit Lüge zu bekämpfen. Das ist eine große Sorge. Dass sie mich beleidigen, ich beleidige sie zurück. Sie tun mir das an, ich tue ihnen jedes an. Dass das Herz von David nicht nur von boshaften Menschen angegriffen wird, sondern auch in seinem Herzen zur Sünde angefochten. Und er bittet dann den Herrn um seinen Weg, den Weg des Herrn zu ebnen. Hilf mir, rechtschaffen und aufrichtig zu wandeln mitten dieser boshaften Leute. Denkt ihr da nicht auch noch mal zurück, wenn wir jetzt im Buch Nehemia waren, dass das Volk Gottes da war und gerade dabei war, die Wand oder die Mauer aufzubauen. Was haben wir dann da? Nämlich Nachrichten. Nachrichten über, wie schnell sie in der Lage sind, diese Wand zu bauen. Und was sagt Nehemia im Anblick der Lügen und Intrigen der Feinde Gottes? Er sagt nämlich, dass unser Gott für uns kämpfen wird. Wenn ihr die Trompete hört oder das Horn, dann lasst uns an dem und jenem Platz treffen. Das, was ihn tröstet, ist Gott in seinem Wesen. Das gibt die neue Kraft. Und wenn wir weitermachen in dem Gebet, nämlich 10, 11, 12, da haben wir noch einmal eine Anfrage. Da kommt als erstes Gott, als zweites eine Bitte für andere und für ein Gebet für sich selbst. Und dann die Bitte, dass Gott sein Gebet erhören möge. Doch lasst uns das nochmal gemeinsam lesen. Vers 9. Oder in dem Fall im deutschen Vers 10. Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges, ihr Inneres ist voll Bosheit, ihr Rachen ein offenes Grab. Mit ihren Zungen heucheln sie. Hier sprechen wir über Menschen. Als würde man sagen, das sind die, die boshaft sind. Sprich sie schuldig, o Gott. Lass sie fallen durch ihre Anschläge. Verstoße sie um ihrer vielen Übertretungen willen. Denn sie haben sich gegen dich empört. Nimm ihre Intrigen, nimm ihre Übertretungen, Anschläge und wende sie her, dass sie doch in ihre eigene Grube fallen. Sein Gebet kommt von Gott, nicht von den Handlungen von sündhaften Menschen. Sie werden geheiligt durch das Wesen Gottes. Und liebe Freunde, lasst mir euch ganz einfach sagen, dass wenn ihr ein Argument vorbringen möchtet, und ein sehr starkes Argument, dann hat man Und dann haben wir hier die boshaften Menschen Und da sagt David: Handle mit ihnen so, wie es dir gefällt, damit deine Herrschaft und deine Gerechtigkeit in der ganzen Geschichte bestehen bleibt. So sagt er nämlich: Gott, oh Gott, die Menschen sind boshaft, sie sind Übertreter und Sünder und wie schlecht sie sind. Und da denkt man vielleicht nur an die Leute, die einem etwas Böses angetan haben, die einem etwas Böses tun wollen, die einem das Leben vermiesen. Und das ist etwas bizarr, oder? Wenn man so drüber nachdenkt, wenn man nur solche Gebete vorbringt. Deshalb brauchen wir hier den richtigen Ablauf. Vers 11 oder Vers 12 im Deutschen. Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen. Und fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten. Du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Nochmals geht es hier wie auf von einem Berge, wie eine Quelle von einem Berge herab, von dem Wesen Gottes und seiner Herrlichkeit, und alles andere kommt dann daraus. David sorgt sich darum, dass Gott geehrt wird, dass man von Gott getröstet werde, auch im Gebet, und dass alle Gebete auf Gott gerichtet sind. Möge der Herr uns helfen, ein besseres Gebetsleben zu führen, mehr Gott zentriert, Gott fokussiert, auf Gott harrendes Gebete, die auch uns trösten. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für deine Schrift. Herr, für den alten Lobpreis deines Volkes. Herr, wir danken dir, dass David auch ein Gebetsjournal hatte. Dass wir ein wunderbares Zeugnis auch über dich haben hierin, um uns zu lehren und anzuführen. Vater im Himmel, ich bete, dass du uns hilfst, ein Volk zu sein, das mit dir lebt, im Gebet. O Herr, ein Volk, das dich ehrt, und ein Volk, das sich in dem Schatten deiner Flügel verbirgt und dort Schutz sucht. Das bitten wir in Jesu heiligen Namen. Amen.